Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Zunächst, bevor ich das vergesse, wie immer, viele Grüße aus Saarbrücken, aus der Gemeinde und auch von meiner Frau. Die Tränen, die du angesprochen hast, waren halbwegs getrocknet. Danke für die Erinnerung, dass heute Abend ein Finale stattfindet ohne deutsche Beteiligung. Es war wirklich nett von dir. Dazu, als wir ausgeschieden sind beim Fußball, habe ich meine ganze Hoffnung auf das Wimbledon-Finale gesetzt, aber auch das ging in die Hose, also von daher. Aber es gibt Tränen, die trocknen wesentlich langsamer als die Tränen, auch wenn es weh tut, über das Ausscheiden. Und auch die Situation, zu der ich heute was sagen möchte, wenn du solche Situationen in deinem Leben hast, ich habe sie, fließen schon mal Tränen. Und ich fürchte, die trocknen nicht so schnell wie die übers EM-Finale. Weil spätestens, wenn wir 2 Jahren wieder Weltmeister sind, ist das vergessen. Aber das andere, das kann längere Spuren hinterlassen. Bist du schon mal zu irgendetwas berufen worden? Also, man wird ja berufen zu einem Ehrenamt zum Beispiel, also an den obersten Gerichtshof beispielsweise, wirst du berufen. Oder als Vereinspräsident wirst du berufen. Also ich bin einmal als Klassensprecher berufen worden. Es hatte sich keiner zur Wahl aufgestellt, weil unsere Klassengemeinschaft so gut war. Und irgendwer kam dann auf die Idee, Steffen, dich berufen wir zum Klassensprecher. Das Ganze währte nur 2, 3 Monate, dann wurde ich mit Schimpf und Schande aus dem Amt gejagt, weil das irgendwie doch nicht die ideale Besetzung war. Und heute möchte ich über eine Berufung reden, die ich ehrlich gesagt nicht ganz glauben kann, dass sie wirklich in der Bibel steht. Also als Christen sind wir zu tollen Dingen berufen. Den Text, den ich gleich vorlesen möchte, da geht's um, der steht im Petrusbrief, ersten Petrusbrief. Und wenn du dir nur mal anschaust, wozu wir im ersten Petrusbrief berufen sind, dann sind das Sachen, wo ich sagen würde, Herr, unterschreibe ich sofort. Also zum Beispiel sind wir im Petrusbrief berufen, Segen zu erben. Das ist doch super. Nehme ich, Herr. Oder wir sind berufen und jetzt, also lehn dich zurück und entspanne. Wir sind berufen und genieße. Wir sind berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wir haben ja eben im Gebet schon gehört, was uns hier auf der Erde schon beeindruckt, wie schön die Menschen gemacht sind, wie detailverliebt die Blumen gemacht sind, die ich immer noch nicht auseinanderhalten kann. Ist das jetzt eine Tulpe oder eine Rose? Aber die Gott einfach mit einer solchen Liebe zum Detail und einer solchen Schönheit gemacht hat, dass ich mich frage, Herr, was heißt das, wenn du sagst, wir sind berufen zu deiner Herrlichkeit? Und das, was du um uns geschaffen hast, das ist ja, da hast du einfach mal einen kleinen Spalt aufgemacht, wie groß du bist und wie herrlich du bist. Und dann schreibst du, dass wir berufen sind zu deiner ewigen Herrlichkeit. Herr, das nehme ich sofort. Wo muss ich unterschreiben? Bevor du dir das anders überlegst, wo muss ich unterschreiben? Oder in Kolosser 3, wir sind berufen zum Frieden Gottes. Also in einer Welt um uns rum, wo die von Friedlosigkeit geprägt ist, sind wir berufen zum Frieden Gottes. Das ist doch herrlich. Oder nochmal zurück zu Petrus. Wir sind berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Finde ich super. Weil ich weiß gern, wo ich bin. Ich weiß gern, wie es weitergeht. Ich sehe lieber, als im Dunkeln umherzutappen. Wir sind berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und jetzt genieße nochmal. Was zu diesem wunderbaren Licht dazugehört, in 1. Petrus 2, ist, dass du genannt wirst, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn hast, wenn du von neuem geboren bist, so wie die Bibel das nennt, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ein auserwähltes Geschlecht, etwas Besonderes, ein Ehrentitel, den Gott dir verleiht. Du bist ein königlicher Priester. Ein Ehrentitel im Ehrentitel. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Ich gehöre Gott. Und das bedeutet, er passt auf sein Eigentum auf. Er schützt, er pflegt. Super. Herr, ich weiß, ich denke oft von Christsein ganz, ganz anders, aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, berufen zu deinem Frieden, berufen zu deinem Licht, ich bin dabei. Aber dann geht's in dem genau dem gleichen Zusammenhang. Kommt dann eine Berufung, wo ich sagen muss, okay, Herr, lass mich kurz nachdenken. Wir sind berufen dazu, die Tugenden oder die Eigenschaften dessen zu verkündigen, der uns berufen hat. Moment, Herr, lass mich kurz über deine Eigenschaften nachdenken. Ob ich diese Berufung haben möchte. Also berufen zu sein, meinen Feinde zu lieben, das ist eine Eigenschaft, die der Herr hat. Also kommen wir irgendwie nicht drum rum. Herr, deine Langmut, deine Heiligkeit, Herr, will ich deine Heiligkeit in meinem Leben verkünden? Ich weiß nicht, ich habe mich mit so ein paar Dingen in meinem Leben eigentlich ganz gut arrangiert. Also der Herr hat schon Eigenschaften in seinem Leben, die zu verkündigen, das ist eine Herausforderung. Aber dann kommt in 1. Petrus 2, genau in diesem Zusammenhang, eine Berufung, die ich kaum glauben kann. Ich lese euch mal vor und ich fürchte, das jetzt ist schwierig mit Genießen. Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott, denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Also diesen Vers kenne ich schon ganz, ganz, ganz lange. Aber ehrlich gesagt, habe ich den Vers, der Vers fing bei mir immer nur an bei, der keine Sünde tat. Also als die, wenn die Eigenschaft von Jesus Christus vorgestellt wird. Aber dass in dem Satz davor steht, lieber Steffen, dazu bist du berufen. Wozu sind wir berufen laut diesem Text? Wir lesen gleich den ganzen Zusammenhang noch durch. Das Richtige zu tun und dafür ungerecht behandelt zu werden. Und dann das auszuhalten. Dazu sind wir berufen, das auszuhalten. Ich bin berufen, dem Vorbild des Herrn zu folgen, der für das richtige Verhalten geschimpft wurde, beschimpft wurde und nicht zurückgeschimpft hat, nicht gesündigt hat. Der für das richtige Verhalten gelitten hat, ohne zu drohen. Also Herr, die Berufung, die würde ich gern ablehnen. Und ehrlich gesagt, Petrus, dass ausgerechnet du das schreibst, das ist ein starkes Stück. Bei dir saß das Schwert relativ locker. Wenn du ungerecht behandelt wurdest, da war nichts mit nicht zu, okay, zurückgeschimpft hat er nicht, ja, direkt das Schwert gezogen und draufgehauen. Und dass du uns jetzt sowas schreibst hier, Petrus, oder als du am Kohlenfeuer sitzt, du wusstest genau, was das Richtige gewesen wäre. Du hast nicht das Richtige getan, du bist nicht dieser Berufung gefolgt. Du bist den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Und jetzt schreibst du sowas. Das ist ein starkes Stück, Petrus. Und ich glaube, dass Petrus darauf antworten würde, das stimmt, Steffen, hast du recht, aber ich habe dazugelernt. Ich habe dazugelernt, das werden wir gleich sehen, wenn wir den ganzen Abschnitt lesen. Ich habe dazugelernt, ich habe erkannt, wie heilsam es ist, Achtung, für meine Seele, in Situationen, in denen ich ungerecht behandelt werde, dem Vorbild des Herrn zu folgen und nicht meinem alten Haut drauf Petrus-Ego zu folgen. Ich habe dazugelernt. Und ich gebe ehrlich zu, das trifft einen wunden Punkt in meinem Leben. Wenn ich das Gefühl habe, ungerecht behandelt zu werden, da kann ich nur ganz, ganz schwer mit umgehen. Und mir wird sofort klar, warum nachher in diesem Abschnitt von Seelengesundheit der Rede ist, weil ich merke, wie das an mir nagt. Und jetzt lese ich den ganzen Abschnitt mal vor, in dem das steht. Aus 1. Petrus 2, ab Vers 18. 1. Petrus 2, Abvers 18. Ihr Hausknechte, ordnet euch den Herren in aller Furcht unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn dies ist wohlgefällig, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Beschwerden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet. Aber wenn ihr ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie die Schafe, und jetzt, deshalb bin ich sehr dankbar für deine Begrüßung heute Morgen, denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. 5 Punkte würde ich gerne sagen zu diesem Abschnitt. 1. Punkt, eine schwierige Berufung. Nur damit wir das nochmal klar haben, in welcher Situation das hier gesprochen wird. Wir sind berufen, Leid, Ungerechtigkeit, ungerechtes Verhalten uns gegenüber zu ertragen, sündlos zu ertragen, obwohl wir das Richtige tun. Und das finde ich so unglaublich schwierig. Warum bekommen die hier Schwierigkeiten? Du folgst deinem Gewissen vor Gott. Du folgst deinem Gewissen vor Gott, du tust also das Richtige und trotzdem bekommst du was zurück? Unrecht, Unfairness. Das ist die Situation. Du tust Gutes, nichts Falsches und wirst schlecht behandelt, wirst ungerecht behandelt. Du bekommst einen Schlag versetzt. Das muss kein buchstäblicher sein. Worte können brutale Schläge sein. Ignoranz können brutale Schläge sein. Lieblosigkeit können brutale Schläge sein. Du wirst einfach deinem Verhalten entsprechen, deinem Einsatz entsprechen, vielleicht auch in der Gemeinde, deinem Einsatz entsprechend in der Familie, deiner Liebe entsprechend nicht behandelt. Du wirst nicht deiner Liebe entsprechend behandelt, deinem Einsatz entsprechend. Und noch ein ganz, ganz wichtiges Detail in dieser Situation wird erwähnt, ganz am Anfang. Es steht nicht in deiner Macht, die Dinge zu verändern. Das ist ja das Bittere hier. Hier wird ja eine Situation beschrieben, eine Arbeitssituation, wo jemand einfach in seiner Arbeit ist, die er für seinen Lebensunterhalt braucht und sich einem ungerechten Chef gegenüber sieht. Also es steht nicht in deiner Macht, den Mensch, der dir Unrecht tut, zu verändern. Wo ist das der Fall? Na, überall. Das ist ja das Schlimme. Das kann auf deiner Arbeit der Fall sein. Das kann in der Nachbarschaft der Fall sein. Das kann in deiner Familie der Fall sein. Weil, hast du schon gemerkt, den anderen zu verändern, also das ist ganz schön schwierig. Das kann in der Gemeinde der Fall sein. Überall dort, wo wir mit Menschen zusammen sind, kann es sein, dass wir in so eine Situation kommen. Du setzt dich ein, du liebst, du gibst, du tust und was bekommst du zurück? Irgendwas in einer Bandbreite von Ignoranz und Ablehnung. Das ist die Situation hier. Kannst du dich da reinversetzen? Wenn du dich nicht da reinversetzen kannst, ich gönne es dir von Herzen. Weil wenn du dich da reinversetzen kannst, dann glaube ich, was macht so eine Situation mit dir? Ich gebe euch offen zu, ich könnte explodieren. Ich könnte zum Schwert greifen und zuschlagen, aber ich fürchte, das ist das Gegenteil von keine Sünde tun. Ich könnte die schlimmsten Dinge zurücksagen, um zu verletzen. Und das Dramatische ist ja, je enger dir der Mensch steht, der dir Unrecht tut, umso besser weißt du, wie du zurückverletzen könntest. Also wenn, es ist rein hypothetisch, meine Frau ist jetzt nicht da, deswegen rein hypothetisch, aber wenn mich meine Frau mal verletzen würde, boah, ich hätte Pfeile im Köcher, die würden dermaßen sitzen. Da wäre Ruhe, sofort. Und das könnte ich machen. Ich könnte die schlimmsten Dinge sagen, um zu verletzen. Aber ich glaube, das ist das Gegenteil von diesem Vorbild, dem wir folgen sollen. Keinen Trug reden. Und ich könnte zurückschimpfen und zurückdrohen. Aber das ist ganz gewiss das Gegenteil von dem, was da steht. Nämlich nicht zurückschimpfen, nicht drohen. Merken wir, wie schwer diese Berufung ist. Und das steht in der Bibel. Also ich weiß jetzt, warum ich so lange nicht mehr den ersten Petrusbrief gelesen habe. Also wenn ich an so eine Stelle in der stillen Zeit komme, dann denke ich, Herr, das ist irgendwie, was mache ich jetzt damit? In solchen Situationen sind wir berufen, auszuharren. Aber Gott sei Dank endet der Abschnitt nicht damit. Der Abschnitt endet nicht mit diesem, so hier nimm, friss und stirb, weil das wäre die Alternative. Sondern es gibt weitere Punkte, Hilfsmittel in diesem Abschnitt. Das war der erste Punkt. Ja, das ist eine schwierige Berufung. Inmitten dieses Blumenstraußes von wunderschönen Berufungen gehört auch diese Blume dazu. Erster Punkt, eine schwierige Berufung. Zweiter Punkt, ein großes Vorbild. Kennt ihr den Ausdruck, er oder sie tritt in große Fußstapfen? Kennt ihr bestimmt. Was wird damit ausgedrückt? Also derjenige, dem du jetzt folgen sollst, der hinterlässt schon, also der hat solche Fußspuren hinterlassen. Also da reinzutreten, also diese Lücke zu füllen, dem nachzukommen, das ist wahnsinnig schwierig. Und jetzt stellt euch mal vor, und nochmal herzlichen Dank an dich, Petrus, welches Vorbild setzt uns Petrus hier vor? Jesus Christus. Na Petrus, was sind das bitte für Fußspuren, in die wir da treten sollen? Hättest du uns nicht dein Beispiel geben können, das hätte mir völlig gereicht, weil mit dir hätte ich mich identifizieren können. Mit diesem Schwert hätte ich mich identifizieren können. Mit dem Kohlenfeuer, ich bin dabei, Petrus. Aber dass du uns als Vorbild Jesus Christus hinstellst, schönen Dank. Hättest du es nicht ein bisschen kleiner machen können, Petrus? Und vielleicht hätte er geantwortet, ich hätte euch mein Beispiel geben können. Aber ihr werdet gleich sehen, wo die Hilfsquelle liegt. Und die Hilfsquelle liegt nicht im Vorbild Petrus, sondern die Hilfsquelle liegt im Vorbild Jesus Christus, dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, die Berufung ist groß, aber die Hilfe ist noch größer. Wie können wir dieser Berufung gerecht werden? Was half unserem Vorbild Jesus Christus, der Ungerechtigkeit erduldet hat, sündlos, truglos, ohne zurückzudrohen? Was half unserem Vorbild Jesus Christus? Ihm half die Gegenwart Gottes, die real existierende Gegenwart Gottes, die half ihm. Es ist dein Gewissen vor Gott, das dich nicht ausbrechen lässt, das dich in dieser Situation bleiben lässt. Und es ist die Gewissheit der Realität Gottes und der Gegenwart Gottes, die beim Tragen der Situation hilft. In dem Text steht, dass Jesus Christus, zweite Hälfte von Vers 23, dass er sich bzw. dass er es dem übergab, der gerecht richtet. Er übergab es dem, der gerecht richtet. Was ist dieses Es? Er übergab sich und die ganze Situation, in der er war, dem, der gerecht richtet, Gott, dem real existierenden Gott. Selbst unser Herr hatte eine Hilfe in dieser Situation. Er hatte eine Hilfe, damit umzugehen. Und er übergab es, diese ganze Situation, dieses ganze schreiende Unrecht, was ihm widerfuhr, das übergab er Gott, dem, der gerecht richtet. Wenn du in einer solchen Situation bist, weißt du, was da gilt? Immanuel, Gott mit dir. Gott ist da in seiner Größe, in seiner Allmacht, in seiner realen Existenz. Ich werde das nie vergessen bei der Bundeswehr. Da gab es so verrückte Ideen wie 30 Kilometer Märsche. Also es hieß bei uns immer nur 30-30, 30 Kilometer Marsch mit 30 Kilo Gepäck. Und so gegen Ende des Marsches, also ich weiß nicht, ob wir 20 oder 25 Kilometer hinter uns hatte, da wurden wir von unserem Gruppenführer, der, wie soll ich sagen, eine nicht ganz ausgereifte Persönlichkeit hatte, von ihm mit voller Absicht einen riesen Umweg geführt. Also an der Weggabelung sagte er, ihr müsst da lang und wir hätten da lang gemusst. Und wir mussten unverschuldet einen riesen Umweg laufen. Und einer meiner Kameraden, den ich total beneidet habe, weil ein Mann wie ein Baum, gut aussehend, stark und überhaupt, sagt dann irgendwann zu mir, gib mir deinen Rucksack. Gib mir deinen Rucksack. Ich gebe ihm meinen Rucksack und er schnallt sich die 30 Kilogramm vorne auf den Bauch. Also hinten seinen Rucksack, vorne meinen Rucksack. Irgendwie, ich bin nie auf die Idee gekommen, so nach 2-3 Kilometer zu sagen, schaffst du es noch, gib mir mal meinen Rucksack wieder. Ich war so froh, dass ich den abgeben konnte und dass er ihn hatte und dass er ihn trug, weil er die Kraft hatte dazu. Und so hat das Jesus Christus gemacht, so dürfen wir das tun. Das Problem ist, bei mir zumindest, wenn ich Probleme an Gott abgebe, kennt ihr diese Magnete an den Händen? Du gibst etwas an Gott ab im Gebet und kaum bist du wieder auf deinen Füßen und hast ein paar Schritte im Alltag gemacht, wups, hast du den Rucksack wieder auf. Aber Jesus Christus, diesem Vorbild sollen wir folgen, übergab es, diese ganze Situation, Gott. Und ich wünsche mir so sehr, dass so real wie mein Kamerad neben mir, dem ich einfach meinen Rucksack geben konnte, dass so real für mich wirklich Gott da ist. Dankeschön. Dass so real wirklich Gott da ist. Einer meiner Lieblingsverse über Mose, dass er standhaft ausharrte, als sähe er den Unsichtbaren. Das ist etwas Wunderbares. Wie können wir das schaffen? Wie kann das gelingen, dass die Gegenwart Gottes viel realer wird in unserem Leben? So wie der Kamerad neben mir. Durch Gebet, klar. Durch Nachdenken über sein Wesen, über sein Handeln in meinem Leben, durch das Erinnern daran, was er schon für mich getan hat, durch das Anschauen seines Vorbilds. Und da möchte ich euch einen Vers vorlesen, den ich auch ganz gut kenne eigentlich, aber der mir nochmal neu wichtig geworden ist, aus Hebräer 12, Vers 3. Das ist genau der Zusammenhang, in dem das hier steht. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Also wir sollen Jesus anschauen, wie er dort am Kreuz hing, wie er Widerspruch gegen sich erduldet hat. Und jetzt kommt ein wunderbarer Grund, warum sollen wir Jesus Christus anschauen? Nochmal, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Wenn du in einer solchen Situation bist, wo dir Ungerechtigkeit widerfährt, ist das eine Situation, die dich müde macht? Brutal. Ist das eine Situation, die Kraft kostet, die dich matt macht? Und hier steht, schaut dieses Vorbild an, Jesus Christus, der die gleiche Hilfsquelle hatte wie du, nämlich die real existierende Gegenwart Gottes in deinem und meinem Leben. Und übergib es immer und immer wieder, übergib diese Situation immer und immer wieder deinem Herrn. Übergib es ihm, und das finde ich ein wunderschönes Detail hier, übergib es Gott als dem gerechten Richter. Hier wird Gott als der gerechte Richter bezeichnet. Warum ist das wichtig, dieses Detail, Gott als gerechter Richter? Wie kann das ein Trost sein für dich, wenn du in einer solchen Situation bist? Wenn du darunter leidest, dass das Gute, was du tust, nicht die angemessene oder gar keine Reaktion findet. Denk dran, was der Herr zum Beispiel in Matthäus 10, Vers 42 sagt. Wer irgendeinem dieser Geringen einen Becher Wasser, vielen Dank, einen Becher Wasser um meines Namens willen gibt, wie geht der Vers weiter? Wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Was sagt das dir und mir darüber, wie Gott auf deinen und meinen Alltag schaut? Wie detailverliebt, oder? Und Gott schaut sich meinen Alltag und deinen Alltag an und guckt, wo ist er um meinetwillen? Wo reicht er einen Becher Wasser, wo er lieber einen Becher Essig geben würde? Gott, das, was wir an Ignoranz erfahren, das, was, wo wir keine Reaktion oder die falsche Reaktion bekommen, Gott notiert das. Gott schreibt, bei Gott geht kein Becher Wasser unter. Oder schau dir die Bergpredigt an, wie oft betont wird, dass dein Vater im Verborgenen sieht. Also nochmal, wenn du darunter leidest, dass eine schlechte Reaktion oder keine Reaktion zurückkommt, Gott, der gerechte Richter, ihm entgeht kein Becher Wasser und er verteilt Lohn auf dieser gerechten Basis. Und das finde ich wunderbar. Und wenn du darunter leidest, dass man dir Böses für Gutes vergilt, dann denk an das, was Gott in Römer 12 sagt, Vers 19 bis 21. Gib Gottes Zorn Raum, nicht deinem Zorn. Also wenn ich meinem Zorn Raum gebe, und das kann ich total gut, also ich werde ungerecht behandelt und dann, so jetzt muss ich das nochmal in allen Facetten durchdenken, wie ungerecht das eigentlich ist, was mir da widerfährt. Dann gebe ich meinem Zorn Raum und es greift um sich und irgendwann greife ich zum Schwert. Römer 12 sagt, gib Gottes Zorn Raum. Deine Hilfsquelle ist der real existierende gerechte Richter Gott, der nochmal jeden Becher Wasser registriert, den du gibst, in schwierigen Situationen. Der registriert, wenn dir Unrecht getan wird, um seines Namens willen oder einfach, weil du deinem Gewissen vor ihm folgst. Du kannst diese Situation Gott übergeben. Er ist nicht fern. In dieser ganz bekannten Stelle in Philipper 4, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, der endet damit, in der englischen Bibel, vielleicht habe ich das auch schon mal gesagt, aber das finde ich so wunderschön, dort steht, the Lord is at hand. Der Herr ist zur Hand. Das ist wie der Kamerad bei der Bundeswehr. Der Herr ist zur Hand, er existiert, er ist real. Übergib es immer und immer wieder diesem Gott, dem gerechten Richter. Das war der zweite Punkt. Erster Punkt, schwierige Berufung. Zweiter Punkt, ein großes Vorbild. Dritter Punkt, ein guter Hirte. So, jetzt macht ihr weiter und sagt mir, was ihr am Freitag zum guten Hirten gesagt habt. Der dritte Punkt, ein guter Hirte. Wisst ihr, in dieser Situation ist unser Vorbild Jesus Christus, der gute Hirte, der Hirte unserer Seelen. Und das ist der Grund, warum das Vorbild Petrus hätte uns nicht geholfen, weil er ist nicht der gute Hirte. Petrus kann nicht auf unsere Seelen aufpassen, aber Jesus Christus kann es. Und das, was hier genannt wird, das ist für mich in meiner persönlichen Hitliste der Lieblingsverse von 0 auf 1, will ich nicht sagen, aber unter den Top 10. Weil dieser Vers, den finde ich so wunderschön, denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, das ist noch nicht so schön. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Diese Seele in dir, dieser unsterbliche Teil in dir, dieser so unendlich wichtige Teil in dir, der hat einen Hirten, einen Aufseher. Ist das nicht wunderbar? Weißt du, da wo du selbst nicht weißt, was braucht meine Seele gerade, um still zu sein, um ruhig zu sein, um zufrieden zu sein. Also ich habe von meiner Seele oft den Eindruck, die ist dermaßen komplex, ich verstehe die nicht. Ich weiß nicht, was brauche ich jetzt eigentlich, um wieder zufrieden zu sein, um wieder zur Ruhe zu kommen, um solche Situationen aushalten zu können. Miriam fragt mich auch manchmal, kann ich dir irgendwas Gutes tun? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß, aber, und deshalb ist das so wunderschön, dieser Vers. Der allmächtige Gott ist der Hirte deiner Seele. Und Psalm 23 ist nicht so schlecht, oder? Also frische Wasser für deine Seele, ist das gut? Erquickung, Belebung für deine Seele, ist das gut? Wo ich nicht weiß, wo soll es herkommen, dein Vorbild in dieser Situation ist der gute Hirte unserer Seele. Er führt uns zu Nahrungsstätten, er führt uns zu Wasserlöchern. Und er ist der Aufseher. Was bedeutet das? Er passt auf uns. Und nochmal, eine solche Situation, glaube ich, ist total dazu geeignet, vor allem wenn sie lange andauert, wenn du lange ignoriert wirst, wenn du lange ungerecht behandelt wirst, sie ist dazu geeignet, dass deine Seele krank wird. Davon bin ich überzeugt. Und wie gut ist es, dass es einen Hirten und Aufseher genau für die Seele gibt, dass sie gesund bleibt, dass Frieden einkehrt, dass Hoffnung da ist. Hebräer 13 wird Jesus genannt, der große Hirte. Und möchte ich euch auch noch kurz vorlesen, den Vers, weil der auch in genau so eine Situation, in so eine Situation reinspricht und mir wirklich geholfen hat. Aus Hebräer 13, Abvers 20. Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte unseren Herrn, den großen Hirten der Schafe, der große Hirte der Schafe, dein Herr, ist quicklebendig. Aus den Toten wiedergebracht. Punkt, Punkt, Punkt. Dann geht's weiter. Vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das finde ich wunderschön, dass wir das beten können in solchen Situationen. Herr, du bist der Hirte und Aufseher meiner Seele. Du weißt, dass ich am liebsten das Schwert zücken würde. Aber du weißt, wie es ist, in einer solchen Situation zu sein. Und du hast die gleiche Hilfsquelle gehabt wie ich. Und jetzt bitte greif ein, dass ich den Gott des Friedens, Hebräer 13, dass ich ihn spüre in dieser Situation, dass der Friede da ist in dieser Situation. Bewahre meine Seele, Herr. Pass auf meine Seele auf. Ich fange an zu verbittern. Pass auf meine Seele auf, Herr. Und Herr, und das versuche ich seitdem wirklich zum Gebetsanliegen zu machen, Herr, wirke in mir, das ist genau diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, Hebräer 13, Herr, wirke in mir, was wohlgefällig ist vor dir. Wenn ich in einer solchen Situation bin, ich habe gesagt, ich würde um mich schlagen. Und deshalb, Herr, du bist der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Wirke in mir, was wohlgefällig ist vor dir. Ich kann es nicht. Er ist der barmherzige Samariter. Ist das nicht ein wunderschönes Gleichnis? Dieser Mann, der da lag, dem wurden Schläge zugefügt, der hatte Wunden. Und was macht der Herr? Versorgt diese Wunden. Das ist der Hirte und Aufseher unserer Seelen. Und das ist einfach wunderbar, dass wir diesen Herrn haben. Und wenn er sagt, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, muss er sich nicht erst erkundigen, was ist das denn, mühselig und beladen zu sein? Sondern der Schöpfer von Himmel und Erde weiß, was es ist, mühselig und beladen zu sein und Hilfe zu finden in der Realität der Gegenwart Gottes. Dritter Punkt, ein großer Hirte, ein guter Hirte. Vierter Punkt, eine gewaltige Folge. Möglicherweise hat dein Folgen dieser Berufung, das Ertragen dieser Situation, das Ertragen von Unrecht, möglicherweise hat das für Menschen um dich herum, vielleicht sogar für die, die dir Unrecht tun, Achtung, heilsame Wirkung. Denn das ist hier passiert. Hier steht Vers 24, denn, lieber Steffen, durch seine Striemen bist du heil geworden. Dadurch, dass er die Situation ausgehalten hat, dass er sich hat Wunden zufügen lassen. Steffen, von dir. Diese Striemen, die ihm zugefügt wurden, die sind auch von dir, weil du ihn abgelehnt hast, weil du ohne Gott leben wolltest. Aber durch seine Striemen, weil er diese Situation ausgehalten hat, bist du heil geworden. Und überleg dir mal diesen Aspekt des Vorbildseins. Vielleicht kann der Herr, weil er auf deine Seele Acht hat, weil er dir Kraft gibt, diese Situation zu tragen, nochmal einen Becher Wasser zu reichen, wo eigentlich ich lieber einen Becher Galle geben würde. Vielleicht kann der Herr dieses unnatürliche Verhalten, dieses Verhalten, aus seiner Kraft heraus nur möglich ist, nutzen, um Heil zu bringen. Vielleicht sogar in die Beziehung zu der Person, die dir Unrecht tut. Das ist gewaltig, überleg dir das mal. So kann er kann, dazu gehören immer zwei. Auch die Vergebung von Jesus Christus, das ist kein Automatismus. Also jetzt das nicht damit noch einen zusätzlichen Druck aufbauen, wenn ich nur gut genug die Situation aushalte, dann muss das zum Heil werden. Das kann sein. Auch die Striemen, die Jesus Christus zugefügt wurden, führen nicht für alle Menschen zum Heil. Aber es kann sein, dass Jesus Christus Die Striemen, die dir zu Unrecht zugefügt wurden, die Schläge, die du trägst in seiner Kraft, das Unrecht, was du trägst in seiner Kraft, dass er das nutzt, um Heil zu bringen, damit Beziehungen heil werden oder damit Menschen nachfragen, sag mal, jetzt gebe ich mir schon so lange alle Mühe, dich schlecht zu behandeln. Warum bist du immer noch freundlich zu mir? Das ist doch nicht normal. Was muss ich denn noch machen, dass du endlich mal zum Schwert greifst? Was muss ich denn noch machen, dass du mir endlich mal das Ohr abhaust? Und dann irgendwie sagen zu können, du, wenn es mir nachgegangen wäre, deine Rübe wäre schon runter, längst. Aber ich habe einen Hirten und Aufseher meiner Seele. Ich habe eine Kraftquelle, die ist nicht von dieser Welt, aber sie existiert und ist real. Das ist das Geheimnis, das ist irgendwie irre. Vielleicht kann der Herr diese Situation nutzen. Und stell dir mal vor, was das für eine gewaltige Folge wäre. Und der letzte Punkt. Erstens eine schwierige Berufung, zweitens ein großes Vorbild, drittens ein guter Hirte, viertens eine gewaltige Folge, fünftens und letztens gefährliche Alternativen. Gefährliche Alternativen. Wenn du in einer solchen Situation bist und dich dafür entscheidest, nicht diesem Vorbild zu folgen, wenn ich nicht Gottes Zorn Raum gebe, sondern meinem Zorn, was passiert dann? Was ist die Folge? Eine Folge könnte sein Verbitterung. Ich ertrage das Unrecht nicht. Es hinterlässt Spuren in meiner Seele. Ich verbittere. Nur ein ganz kurzer Einschub. Wenn ihr Leute kennt, die bitter geworden sind, seid nachsichtig mit ihnen. Sie haben sich selten den Weg selbst ausgesucht, der zur Verbitterung geführt hat. Weist sie hin auf dieses Hilfsmittel und seid Ruth, also die Frau Ruth aus der Bibel, seid Ruth für solche Leute. Denn das beeindruckt mich an dieser Ruth. Unglaublich. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Sie kommt mit ihrer Schwiegermutter zurück. Mit Naomi kommt sie zurück, hat alles aufgegeben, alles. Ihre Heimat, ihre Kultur, ihr Land, ihre Nationalmannschaft, alles aufgegeben. Geht in ein völlig fremdes Land mit Naomi. Und dann ist sie in diesem Land und dann hört sie Naomi sagen, leer bin ich zurückgekommen, leer, ich habe nichts. Und als Naomi das sagt, steht wer neben ihr? Ruth. Das ist ermutigend, oder? Wenn ich Ruth gewesen wäre, ich hätte gesagt, Naomi, ich glaube, ich höre nicht richtig. Ich habe alles aufgegeben für dich. Ich bin mit dir gekommen. Ich will deinen Gott kennenlernen. Ich will bei dir bleiben. Und jetzt stehen wir hier und du sagst, ich bin leer zurückgekommen. Vielen Dank. Naomi war bitter geworden. Das verschließt uns den Blick für das Gute in unserem Leben. Sie hatte keinen Blick für das Gute mehr in ihrem Leben. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nachsichtig sind mit solchen Leuten und dann Ruths werden. Denn was macht Ruth? Sie geht aufs Feld, liest Nahrung ein und dann steht dieser wunderschöne Vers da, dass sie so viel einsammelt, dass davon wer satt wurde? Ruth und Naomi. Ruth sagt nicht, oh, das reicht mir. Naomi, die hat mich dermaßen verletzt, die soll sehen, wie sie klarkommt. Sie sammelt für Naomi mit, das bewegt mich total. Das könnte eine gefährliche Alternative sein, dass wir bitter werden. Eine zweite gefährliche Alternative, zerstörte Beziehungen. Während eine mögliche Folge, das war der Punkt vorher, sein könnte, dass Beziehungen wieder heil werden. Wenn ich aber diesem Vorbild nicht folge, ist die Alternative endgültig oft zerstörte Beziehungen. Bei nächster Gelegenheit drehe ich den Spieß um. Und das ist ja verrückt. Ich weiß heute noch, wer mir in meiner Schulzeit, und die ist jetzt auch schon 3 bis 4 Jahre her, aber ich weiß heute noch, wer mich in meiner Schulzeit ungerecht behandelt hat. Ich weiß nicht mehr, wer mir alles einen Becher Wasser gegeben hat. Das habe ich total vergessen. Aber ich habe noch genau die Bilder und die Namen. Ich kann mich kaum noch an Mitschüler erinnern, aber an die, die mir Unrecht getan haben, die sind höchst präsent. Und ich Freundchen, wenn ich dich mal treffe und ich bin gut drauf an dem Tag, dann... Aber die Folge sind zerstörte Beziehungen, wenn wir so handeln, wenn wir nicht diesem Vorbild folgen. Ich habe es ja eben gesagt. Meine Frau hat mich verletzt. So, jetzt bist du dran. Und deshalb glaube ich, dass diese Berufung nochmal, die in einem wunderschönen Blumenstrauß, also du ziehst eine Blume raus, Teil deiner Berufung, Friede Gottes, andere Teil, du bist dazu berufen, Segen zu erben. Nächste Blumenstrauß, du sollst in alle Ewigkeit seine Herrlichkeit teilen, wunderbar. Und mitten in diesem Blumenstrauß kommt eine Berufung, auf der steht, Steffen, ertrag Unrecht. Und ganz wichtig ist mir, das bedeutet ausdrücklich nicht, dass wir alle Dinge kommentarlos hinnehmen und Konflikte nicht ansprechen. Das Gegenteil ist der Fall, glaube ich. Vor allem, wenn es auch um Konflikte unter Geschwistern geht. Da sagt Jesus Christus ganz klar, geh zu deinem Bruder, zu deiner Schwester hin, rede. Sagt er ganz klar. Die Grenze, die hier gezogen wird, ist, sündige nicht dabei. Wenn du ungerecht behandelt wirst, klar, sprich das an, klar, aber sündige nicht dabei. Drohe nicht im Stillen. Gib deinem Zorn nicht Raum. Schimpf nicht zurück im Stillen oder hintenrum. Sündige nicht dabei. Das ist die Grenze, die hier gezogen wird. Denn die Alternative ist eine gefährliche. Und deshalb glaube ich, lass uns beten dafür. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist für die Beziehungen, in denen wir leben, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Schule, im Minigolfverein, wo auch immer du Beziehungen hast. Dass wir diese Berufung annehmen und sagen, Herr, ich zittere vor der Berufung, weil sie völlig gegen meine Natur geht. Aber erweist dich mir als der Hirte und Aufseher meiner Seele. Schenk, dass der Gott des Friedens Einzug erhält in dieser Situation. Ich brauche dich und deine Kraft. Und Herr, vielleicht kannst du Situation ja nutzen, um Heilung zu geben, damit Beziehungen heil werden, damit Menschen hingewiesen werden auf dich. Herr, ich möchte deinem Vorbild folgen, aber es geht nur, weil du da bist, der Hirte und Aufseher unserer Seelen.